Sein Zimmer in der Polar Lodge. Aufrecht saß Anawak im Bett. Er zitterte am ganzen Körper. Sein Wecker zeigte 2.30 Uhr. Es dauerte eine Weile, bis er sich so weit beruhigt hatte, dass er aufstehen und den kleinen Kühlschrank öffnen konnte. Seine Zunge klebte am Gaumen. Er sah Wasser, Cola und Bier, griff nach einer Cola, öffnete sie und trank mit langen, durstigen Schlucken. Die Dose in der rechten trat er zum Fenster, zog den Vorhang beiseite und sah hinaus. Das Hotel lag auf einer Anhöhe, so dass er den Ortsteil Kingait und Teile der angrenzenden Viertel überblicken konnte. Es war klar und wolkenlos, wie in seinem Traum, aber statt des unermesslichen Sternenhimmels lag nächtliches Zwielicht auf Cape Dorset und tauchte Häuser, Tundra, Schneeflächen und Meer in unwirkliches Rosa-Gold. Es wurde nicht dunkel um diese Zeit, nur die Konturen erschienen weicher und die Farben sanfter. Mit einem Mal wurde Anawak klar, wie schön es hier war. Er schaute verzaubert auf diesen unglaublichen Himmel, ließ seinen Blick über die Berge schweifen und über die Bucht. Das Eis der Telic Bay schimmerte wie ausgegossenes Silber. Schwarz und bucklig lag Malik Juak vor der Küste wie ein schlafender Wal. Er sah weiter hinaus und trank von Zeit zu Zeit einen Schluck aus seiner Dose. Was sollte er tun? Er erinnerte sich seiner Gefühle vor wenigen Tagen, als er mit Shoemaker und Delaware zusammengesessen hatte. Wie fremd ihm plötzlich die Station geworden war, Tofino, alles. Wie überall ein Zimmer zu fehlen schien, um sich vor der Welt zurückzuziehen. Etwas Bedeutungsvolles hatte sich angekündigt, davon war er überzeugt gewesen. Voller Hochgefühl und Furcht hatte er darauf gewartet, als solle die Verheißung über ihn kommen. Stattdessen war sein Vater gestorben. War es das? Dieses Ereignis von Bedeutung? Dass er in die Arktis hatte zurückkehren müssen, um seinen Vater zu beerdigen? Sicher, er stand vor größeren Herausforderungen. Vor einer der größten, denen sich die Menschheit je ausgesetzt gesehen hatte. Er und einige wenige. Das war an Bedeutsamkeit kaum noch zu überbieten. Aber es hatte nichts mit seinem Leben zu tun. Sein Leben vollzog sich in einem anderen Gefüge. Tsunamis, Methankatastrophen und Seuchen spielten darin keine Rolle. Sein Leben hatte sich mit einer Todesbotschaft in den Vordergrund gedrängt. Und erstmals, seit sie ihn erreicht hatte, begann Anawak zu ahnen, dass sich ihm hier in Nunavut die Chance bot, Tod in neues Leben umzuwandeln. Er selber war tot gewesen. Er musste neu geboren werden. Nach einer Weile zog er sich an, streifte seine gefütterte Mütze über beide Ohren und ging hinaus in die erleuchtete Nacht. Niemand außer ihm war unterwegs. Eine gute Stunde lief er durch den Ort, bis er neue Müdigkeit kommen fühlte, weit schwerer und freundlicher als die Betäubung durch den laufenden Fernseher. Er kehrte zurück in die warme Lodge, warf seine Kleidung achtlos auf den Boden, rollte sich im Bett zusammen und war eingeschlafen, kaum dass sein Kopf das Kissen berührte. Am folgenden Morgen rief er Akisuk an. »Hast du Lust, mit mir zu frühstücken?« fragte er. Sein Onkel schien überrascht. »Mary Ann und ich sitzen selber gerade beim Frühstück. Ich hatte nicht mit dir gerechnet.« »Okay, kein Problem. Nein, warte mal. Wir haben eben erst angefangen. Warum kommst du nicht vorbei und lässt dir eine ordentliche Portion Rührei mit Schinken schmecken?« »Gut, bis gleich.« Die Portion, die Mary Ann für ihn auftischte, war wirklich ordentlich zu nennen. Sie war so ordentlich, dass Anawak vom Hinschauen satt wurde, aber er langte tapfer zu. Mary Ann strahlte übers ganze Gesicht. Er fragte sich, was Akisuk ihr erzählt hatte. Irgendeinen triftigen Grund musste er wohl erfunden haben, warum Anawak ihr Abendessen ausgeschlagen hatte. Verstimmt schien sie nicht zu sein. Es war seltsam, diese Hand zu ergreifen, die Akisuk und seine Frau ihm reichten. Sie zog ihn zurück in die Familie. Anawak wusste noch nicht, ob ihm das gefiel. Der Zauber der Mondnacht war verflogen und seinen inneren Frieden hatte er bei weitem nicht mit Nunavut gemacht. Er beschloss, sich vorsichtig auf alles Weitere einzulassen. Nach dem Frühstück räumte Mary Ann das Geschirr ab und empfahl sich zu Einkäufen in den Ort. Akisuk drehte an den Knöpfen eines Transistorradios, lauschte eine Minute und sagte, »Das ist gut.« »Was ist gut?« fragte Anawak. »IBC meldet gutes Wetter für die nächsten Tage. Man darf sie nicht zu sehr beim Wort nehmen, aber wenn nur die Hälfte davon stimmt, können wir aufs Land fahren.« Ihr wollt aufs Land? Ja, für eine Weile. Morgen. Wenn dir danach ist, können wir heute was zusammen unternehmen. Bei der Gelegenheit, was sind überhaupt deine Pläne? Oder willst du vorzeitig zurück nach Kanada? Der alte Fuchs hatte es geahnt. Anahuac verrührte umständlich Milch in seinem Kaffee. Ehrlich gesagt, gestern Abend stand ich kurz davor. Das ist keine Überraschung, konstatierte Akessuk trocken. Und jetzt? Anahuac zuckte die Achseln. Ich weiß nicht so recht. Ich dachte, vielleicht besuche ich Malekjuak oder fahre raus zum Inuksuk Point. Ich fühle mich in Cape Dorset einfach nicht wohl, Iji. Nimm's mir nicht krumm. Es ist nun mal kein Ort, an den man sich gerne erinnert mit einem Vater wie deinem, ergänzte sein Onkel. Er strich sich über den Schnurrbart und nickte. Was mich wundert ist, dass du überhaupt gekommen bist. Du hast 19 Jahre lang keinen Kontakt gehabt zu niemandem von uns. Und jetzt bin ich der Letzte aus deiner Sippe. Ich habe angerufen, weil ich es für richtig hielt, dich zu informieren, aber ich hatte mich insgeheim damit abgefunden, dass wir dich hier nicht zu Gesicht bekommen werden. Warum also bist du hier? Keine Ahnung, Iji. Nichts hat mich hergezogen. Eher glaube ich, dass Vancouver mich für eine Weile loswerden wollte. Dummes Zeug. An meinem Vater hat es jedenfalls nicht gelegen. Du weißt verdammt genau, dass ich ihm keine Tränen nachweine. Es klang unnötig schroff, aber er konnte es nicht ändern. Und es wird auch nicht passieren.
Du bist zu hart.
Er hat falsch gelebt, Iji. Akessuk sah ihn lange an.
Ja, dein Vater hat falsch gelebt, Leon. Aber ein richtiges Leben war damals nicht im Angebot. Das hast du vergessen zu erwähnen.
Anahuac schwieg. Sein Onkel schlürfte geräuschvoll den letzten Rest aus seiner Kaffeetasse. Dann lächelte er unvermittelt.
Weißt du was? Ich mache dir einen Vorschlag. Mary Ann und ich werden schon heute abreisen. Wir wollen diesmal ganz woanders hin, in den Nordwesten, nach Pond Inlet. Und du kommst mit uns.
Anahuac starrte ihn an. Das geht nicht, sagte er. Ihr werdet wochenlang unterwegs sein. Ich kann unmöglich so lange fortbleiben. Abgesehen davon, dass ich es auch nicht will.
Du verstehst mich falsch. Du kommst mit und nach ein paar Tagen fliegst du alleine wieder zurück. Ich musste ja nicht überall die Hand halten. Du bist erwachsen. In ein Flugzeug wirst du hoffentlich von alleine finden.
Viel zu viele Umstände, Iji.
Du bereitest mir erhebliche Langeweile mit deinen Umständen. Was soll umständlich daran sein, dich mit ins Eis zu nehmen? Wir schließen uns da oben einer Gruppe an. Alles ist vorbereitet. Und für deinen zivilisierten Hintern finden wir schon noch ein Plätzchen.
Er zwinkerte ihm zu.
Aber bilde dir bloß nicht ein, es wäre eine reine Vergnügungsfahrt. Du wirst ebenso zur Bärenwache eingeteilt wie alle anderen.
Anahuac lehnte sich zurück und grübelte darüber nach. Die Einladung erwischte ihn unvorbereitet. Auf diesen weiteren Tag hatte er sich eingestellt, auf diesen einen, nicht auf drei oder vier. Wie sollte er das Lee klar machen? Andererseits hatte Lee ihm zu verstehen gegeben, dass er so lange fortbleiben könne, wie er wolle. Pond Inlet. 3 Tage. So viel war das eigentlich nicht. Der Flug von Cape Dorset würde maximal 2 Stunden in Anspruch nehmen. 3 Tage auf dem Land, 2 Stunden zurück, direkt nach Iqaluit.
»Und was versprichst du dir davon?« fragte er.
Akessuk lachte.
»Na, was schon? Dich heimzubringen, Junge!«